Kennt ihr das auch, dass ihr ein Vorbild habt, dem ihr nacheifern wollt? Zum Beispiel könnte das ein Gitarrenspieler sein, der euch fasziniert und ihr denkt, ey, so möchte ich auch wie Jörg Gitarre spielen. Also du organisierst dir eine Gitarre. Oder wie Sören. Also du organisierst dir eine Gitarre und du fängst an. Dann kommen die Barré-Griffe. Das ist die erste Möglichkeit zu scheitern. Ich habe es geschafft. Weil du wieder neun Ja sagen musst, sagst du, ja, ich möchte das wirklich machen. Sonst wirst du aufhören bei den Barré-Griffen. Oder aber, fand ich auch nicht einfach, die Schlagabfolge zu lernen. Es gibt die Naturtalente, da läuft das. Es gibt die nicht so ganz Naturtalente, die müssen das tatsächlich üben. Wie ich. Und auch da kannst du scheitern. Du musst sagen, okay, nee, ich möchte das wirklich lernen. Ich möchte so werden wie Jörg oder Sören. Personalisierte Werbung ist ja echt lustig, ne? Ich kriege immer so einen 50-Jährigen mit einem Top-Buddy und dann steht drunter der 30-Tage-Plan oder irgendwie sowas, um diesen Körper zu kriegen. Ich weiß ja auch nicht, warum der um die 50 ist, aber wenn du sagst, okay, das ist es, so möchte ich werden, na, dann musst du halt da seinem Plan folgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so bei solchen Plänen, so 5 Uhr aufstehen, also ich habe den nicht gelesen, ich nehme mal an, 5 Uhr aufstehen, ne, nach dem dritten Tag, boah, will ich das wirklich? Da musst du schon entscheiden, sagen, ja, ich will das, ich möchte das machen. Ne? Und dann liest du das kleingedruckt an 3 Tagen, Ernährung umstellen. Gar nicht. Oder du sagst, ja, ich möchte mich darauf einlassen, weil ich weiß, das wird mich zu dem Ziel führen. Und beim christlichen Glauben ist es ganz ähnlich. Wir haben Jesus vor Augen und sagen, ja, wir wollen werden wie Jesus. Aber im Alltag müssen wir immer wieder Ja sagen zu den Wegen von Jesus. Und darum geht es heute, um 3 Jahre in unserem Leben, die wir immer wieder sagen dürfen auf dem Weg der Jüngerschaft, der Nachfolge. Das sind 2 Teiler, von daher, wenn du letzte Woche nicht da warst, hast du Pech gehabt. Nein, ich fasse ganz kurz einen Teil zusammen, aber nicht alles. Ihr könnt, wenn ihr alles hören wollt, gerne die Predigt online nachhören. Es ist heute eine klassische Ein-Punkt-Predigt, von der wartet nicht auf die vielen Punkte. Die Punkte kommen in der Anwendung. Das ist eine längere Anwendung und eine Ein-Punkt-Predigt. Und die Ein-Punkt-Predigt ist, man kann unterschiedlich unterrichten, habe ich gelernt. Und es gibt so eine Form, wo du eine Schnecke hast sozusagen. Die geht langsam aufs Ziel zu. Von daher, die Typen sind heute angesprochen. Wenn du so ein Logiker bist, probier mir zu folgen und zum Schluss, glaube ich, hast du es verstanden. Matthäus 11, 28 bis 30 nach der NGÜ. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast entrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Zusammenfassend, also Jesus gibt hier ein Versprechen, ist ja relativ einfach. Kommt zu mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wie funktioniert das praktisch? Indem wir das Joch auf uns nehmen und von ihm lernen. Und ich wurde zu Recht darauf hingewiesen, Klaus, du hast uns gar kein Joch gezeigt. Stimmt. Also habe ich meine Internetrecherche angeworfen. Und wer nicht weiß, wie ein Joch aussieht, so sieht es ungefähr aus. 2 Ochsen, die verbunden sind mit einem Holzstück. Und in diesem Fall wird ein Pflug gezogen. Also Jesus sagt, die Antwort auf seine Verheißung ist das Joch. Und das sollen wir auf uns nehmen und von ihm lernen. Jetzt die Frage, okay, was ist denn jetzt dieses Joch? Und zur Zeit Israel gab es viele Wanderprediger, Rabbis, und die haben die Gebote ausgelegt. Und jeder Rabbi hat seine Art gehabt, wie er die Gebote ausgelegt hat. Und wenn du ein Schüler wurdest von einem Rabbi oder Meister, dann hast du dich entschieden, ich folge sozusagen der Lehre oder so wie der Meister das Leben sozusagen so erklärt, dem möchte ich nachfolgen. Und das wurde das Joch genannt. Und wenn Jesus sagt, nehmt das Joch auf euch, sagt er, hey, ich möchte euch einen neuen Weg zeigen, das Leben zu leben. Und dieser Weg ist richtig gut. Und wenn ihr diesen Weg geht, dann soll eure Seele zur Ruhe kommen. Von daher geht es darum, Jesus seinen Weg zu erkennen, zu lernen, seinen Lebensstil in unserem Leben zu entwickeln. Und wir sollen lernen zu denken und zu handeln wie Jesus. Und wie funktioniert das? Im Joch mit Jesus. Das Joch soll dich ganz nah bei Jesus halten. Weil wenn du eingejocht bist, habt ihr gerade gesehen, so weit weg von Jesus bist du dann nicht. Bist ganz nah dran. Und wir sollen in seiner Nähe von ihm lernen. Ich habe das genannt, wir sollen eine Ausbildung bei Jesus machen, indem wir seine Azubis werden. Das Spannende, indem Jesus sagt, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen, impliziert er automatisch auch, dass jeder von uns ein Joch trägt. Für Jesus nicht die Frage, ob du ein Joch trägst, sondern nur die Frage, welches Joch du trägst. Also wieder, ich spule zurück zu den verschiedenen Lehrern, die da unterwegs waren. Ne? Also es war klar, egal zu welchem Lehrer du gibst, du kriegst ein Joch. Weil jeder Lehrer hat da die Gebote ausgelegt. Es ist nur die Frage, wem folgst du nach? Ich habe dann geschlossen mit ein paar Fragen, worüber ihr nachdenken durftet, solltet. Wonach richte ich mein Leben aus? Was ist mein Norden? Von wem lerne ich? Oder mit wem bin ich denn in einem Joch unterwegs? Heute möchte ich auf die Beziehung im Joch schauen. Also wir sind ja eingejocht mit Jesus. Aber wie ist denn jetzt so die Beziehung untereinander? Wie stehen wir zusammen zueinander? Und Jesus sagt ja, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Also ganz sachlich erstmal, ganz nüchtern, es ist eine Lernbeziehung. Wir sind da, um zu lernen. So war das ja auch. Die 12 Freunde von Jesus oder die Jünger, die wurden von ihm in die Nachfolge gerufen. Und das war für die klar, sie sind unterwegs, um Jesus nachzufolgen. Und ich möchte mit euch mal beobachten, wie die Jünger oder Jesus angesprochen wurde oder im Neuen Testament bezeichnet wurden. Das ist jetzt echt nüchtern. Aber wenn du auf eine Party gehst und einfach beobachtest, wie werden die Personen angesprochen, sagt das schon ganz viel aus. Also siezen die, duzen sie oder sprechen sie mich Herrn Dr. Schröder an, was ich nicht bin. Also in der Beobachtung kannst du viel erkennen. Von daher beobachten wir mal, wie wurden die Jünger oder Jesus angesprochen. Das Erste, und das habt ihr vielleicht schon bemerkt, ich habe das Wort Christ gerade gar nicht benutzt. Das Wort Christ kommt im Neuen Testament dreimal vor, ist eigentlich nur von Leuten, die Christen beobachtet haben, die sagten, das sind die, die mit Christus unterwegs sind, die Christen, benutzt. Sonst, ungefähr 260 Mal im Neuen Testament, haben wir eigentlich das Wort Jünger, Nachfolger. Also wenn ich euch angucke, würden wir ja theoretisch sagen, wir sind Christen. Die Bibel würde sagen, du bist ein Nachfolger. Also du folgst Jesus nach. Du hast das Joch von Jesus auf dich genommen. Du möchtest von ihm lernen. Und das ist ein Riesenunterschied als ein Christ. Also wenn ich in Berlin frage, wer ist Christ, dann würden wenige Hände hochgehen. Und dann würde ich trotzdem sagen, viele von den Händen, die hochgehen, sind nicht unbedingt Nachfolger. Und dieses Wort Christ ist eigentlich Nachfolger. Also es geht um Nachfolger. Okay, merken, Nachfolge. Jesus selbst nennt seine jungen Freunde. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Okay, Jesus nennt seine jungen Freunde. Okay, wird noch komplizierter. Wie sprachen jetzt die Jünger Jesus an? Die sagten zu ihm Meister oder Rabbi. In der Einheitsübersetzung finden wir 50 Mal das Wort Meister. Also in der Beziehung war klar, wer ist der Boss und wer nicht. Also Azubi-Meister ist klar, der Azubi bestimmt nicht, wie der Tag läuft, sondern der Meister bestimmt, wie der Tag läuft. Und der Azubi bestimmt auch nicht, was man lernt, sondern der Meister bestimmt, was man lernt. Und Jesus selbst sagt in Johannes 13, 13, ihr nennt mich Meister und Herr. Und das mit Recht, denn ich bin es. Also das haben wir schon Jünger, wir haben Freund, Meister, Rabbi. Und im ganzen Neuen Testament wird 700 Mal der Begriff Kyrios, Gott, Herr, benutzt. Also plötzlich haben wir auch den Begriff, Jesus ist König und Herr. Und auch das bestätigt Jesus etwas verschlüsselt in Markus 3,35. Denn er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Auf den ersten Blick könnte man sagen, das ist ein bisschen verwirrend, Klaus. Ne? Also jetzt haben wir hier die Geschichte mit eigentlich zwei Personengruppen. Ist Jesus jetzt ein Freund? Ist er ein Rabbi, ein Meister, Herr, König? Was ist er denn genau? Und ich glaube, was wir eigentlich bekommen von den Jüngern ist, dass Jesus wie eine Münze ist. Ihr habt alle eine Münze in eurem Portemonnaie, schätze ich mal. Und da gibt es zwei Seiten auf der Münze. Und auf der einen Seite ist Jesus, ja, erster Freund. Und auf der anderen Seite, ja, er ist der Meister. Ja, er ist der Lehrer und er ist der Herr. Wenn wir das Leben von Jesus angucken, wie die einfach so im Alltag unterwegs waren, die Jünger und Jesus, dann merken wir auch, beide Aspekte kommen vor. Ich mag die Serie The Chosen und die bringt total gut rüber, dass Jesus und die Jünger einfach Freunde waren. Die haben zusammen gelacht, die haben zusammen getanzt, die haben zusammen gegessen. Das wird total klar in der Serie. Aber Jesus war nicht nur Freund. Er war auch Meister. Er war Rabbi. Und das Spannende bei den Jüngern ist, die lernten ja im Alltag Jesus als Meister kennen. Komme ich später darauf zu sprechen, weil ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum wir herausgefordert sind, Jesus als Meister und Herr anzuerkennen, weil wir Jesus nicht kennen. Und weil wir ihn nicht kennen, haben wir Probleme mit diesen Begriffen, die relativ sperrig sind. Aber die Jünger lernen Jesus kennen. Johannes 13. Da stellen sie fest, dieser Meister ist einfach anders. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus springt auf, sagt, nee, das geht überhaupt gar nicht. Du bist doch der Meister, ich muss dir die Füße waschen. Und sagt Jesus, nee. Wer Leiter sein soll, der soll euer Diener sein. Jesus stellt alles auf den Kopf, was sie kennen in puncto Leiterschaft. Also das erste sozusagen, dass sie Jesus kennenlernen in der Tiefe. Und das haben wir in dem Vers. Jesus ist sanft, er ist gut, er ist freundlich, er ist gütig. Und das erleben die Jünger. Und deshalb fällt es ihnen auch nicht schwer, den zweiten Aspekt der Medaille zu erkennen. Und das ist die Herrschaftsfrage. Jesus fragt in Matthäus 16 die Leute, wer bin ich denn? Und dann fragt er nochmal ganz spezifisch die Jünger, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Daraufhin antwortet Simon Petrus, dass Jesus der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und damit war für Petrus und ich glaube auch für die Jünger die Herrschaftsfrage geklärt. Wer ist Herr, Meister, König? Ganz klar, Jesus. Wenn wir heute das hören, also Jesus ist Meister, Herr und König, dann weiß ich nicht, was in deinem Herzen passiert. Ich finde die Worte ziemlich sperrig. Also, die hören sich auch nicht so attraktiv an, oder? Meister geht ja noch so, wenn ich sage, ja, ich bin Azubi und Meister, wenn das gut läuft, dann ist gut. Bei Herr ist schon so, wir haben in der Geschichte als deutsches Volk, ne? Und in der nicht allzu langen Vergangenheit haben wir ein drittes Reich gehabt, das ist voll schief gegangen mit Herrschaft, ehemalige DDR, auch voll schief gegangen. Wir leben in einer Kultur, wo es eher darum geht, willst du mir was sagen? Nee, ich bin mein eigener Herr. Wir wollen keine Herrschaft. Für die Jünger war diese Frage geklärt. Jesus ist der Herr, er ist der König, er ist der allmächtige Gott. Die Freundschaftsfrage, dass Jesus ein Freund ist, die war relativ neu für die Jünger. Weil aus der Geschichte von Israel waren die geprägt, dass Gott immer Menschen gerufen hat. Er hat Mose gerufen, er hat Samuel gerufen und so weiter und so weiter. Und die hatten dann mega enge, intensive Zeiten, wie Mose, im Zelt der Begegnung mit Gott. Aber so der Otto-Normal-Verbraucher-Jude, der hat mehr zugeguckt und hatte nicht diese enge Beziehung. Von der revolutionäre Aspekt für die Jünger war, denke ich, dass Jesus ein Freund ist. Jetzt guck dir unsere Geschichte an. Hey, bist mein Buddy, mein Homie, Best Friend. Also mit diesem Aspekt von Jesus haben wir ja gar kein Problem, oder? Also es ist so total easy, weil das kennen wir ja. Das kennen wir aus den Ferien, aus dem Fernsehen, Serien, die über das Thema gehen und sagen, yes, das ist es. Jesus ist mein Freund. Ja, aber es gibt zwei Seiten der Medaille. Und wenn wir das Leben in der Fülle haben wollen, dann ist die Voraussetzung, dass wir den Geboten folgen, die Jesus sagt, dass wir von ihm lernen, dass wir sein Joch auf uns nehmen. Und habt immer Hintergrund, das Joch ist leicht und sanft, Jesus ist gut, freundlich, gütig und so weiter. Sonst verstehen wir das falsch. Ich hatte letzte Woche schon John Mark Comer zitiert, ich will ihn nochmal zitieren. Wir hören Jesus offene Einladung zum Leben in ganzer Fülle und denken, schreib mich auf die Teilnehmerliste. Wir hören von seinem sanften Joch und seinem Seelenfrieden und denken, Mensch, ja, genau das brauche ich. Aber dann sind wir nicht bereit, seinen Lebensstil zu übernehmen. Kann es sein, dass wir vieles von der Fülle Gottes nicht erleben, weil wir nicht bereit sind, seine Wege zu gehen? Nachfolge bedeutet immer wieder ein Ja zum Lebensstil Jesus zu finden. Und ich glaube, es ist egal, wie alt du bist, egal, wie lange du Christ bist, es gibt immer wieder Punkte in meinem Leben, ich gestern erlebt, da habe ich habe einen Bock geschossen. Also der Bock war Freitag, sorry, vorgestern. Ich hatte organisiert, dass meine Freundin und ich zum Freiluftkino gehen und habe in der Planung irgendwie verpeilt, dass das Freiluftkino am Samstagabend war, nicht am Freitagabend. Dann standen wir also davor. Gott sei Dank war es ein Nachbarschaftskino, es war jetzt nicht kilometerweit weg. Und ich merkte, es ist nichts los. Okay, vielleicht ist das Wetter schlecht, vielleicht ist drinnen was. Dann gucke ich aufs Plakat, Scheibenkleister Samstag. Dann sind wir noch spazieren gegangen, irgendwie habe ich gemerkt, ich hab's verbockt, auch in dem Gespräch irgendwie, das war nicht optimal. Samstag, okay, der Weg Jesu, ich predige ja auch noch Sonntag, ne? Denke ich, ach du liebe Zeit. Habe ich erstmal viel Zeit gebraucht. Was ist Jesus sein Weg? Sagen, okay, ich muss erstmal Zeit mit Gott verbringen, das irgendwie verarbeiten. Dann weiß ich, ey, der Weg Jesu ist, ich muss mich mal meiner Frau entschuldigen. Die war unterwegs, dann habe ich in Ruhe eine Message geschrieben, meinen Teil genommen. Dann habe ich gemerkt, boah, ich brauche jetzt irgendjemand vor der Predigt, mit dem ich auch beten kann. Also habe ich Niri angerufen. Niri, können wir zusammen beten. Das ist der Weg von Jesus. Und das sind manchmal ganz viele kleine Ja's. Natürlich gibt es die großen Ja's im Leben, aber manchmal sind es im Alltag ganz viele kleine Ja's. Und ich möchte heute über drei Ja's reden. Und damit sind wir schon in der praktischen Anwendung, die wir im Leben immer wieder neu sagen müssen. Kommt nicht von mir, sondern von Lukas Weber, der ist in der Schweiz in der Prisma-Gemeinde und der war Konferenzredner auf der Echt, die Echt Gutes vom Mühlheimer Verband. Und das nehme ich jetzt mit in die Anwendung hinein. Und der liebt Illustrationen, so ganz einfache, und ich finde die auch ganz cool. Und er hat gesagt, so als Christ, ne, wie fangen wir an? Teilweise erstmal, wir sind gar nicht interessiert an Glauben, wenn wir nicht gerade aus einer christlichen Familie vielleicht kommen. Und dann begegnen wir vielleicht ein Christen auf der Arbeit, lesen wir in der Bibel oder irgendwas Positives. Das heißt, wir schauen erstmal Richtung Jesus. Aber es sind viele kleine Schritte. Vielleicht lerne ich dann meine Arbeit Robert kennen und stelle fest, der ist ja Christ. Und er ist ja eigentlich ganz cool. Und der Robert lädt mich tatsächlich ein zum Alpha-Kurs. Und dann lerne ich richtig so den christlichen Glauben kennen und merke, boah, das braucht ja eine Entscheidung. Möchte ich mich entscheiden für Jesus oder nicht? Und das ist das erste Ja. Das Ja zu Gott als Retter. Ich bin Geretteter, dieses Hinwenden zu Jesus und ich mag die Figuren. Müssen wir mal einen weiterklicken? Jesus in Rot und der Blaue bist du und ich. Ne? Hände hoch. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ihr Christ geworden seid. Normalerweise ist man begeistert. Man hat irgendwie eine Begegnung mit Jesus gehabt. Man freut sich. Man erlebt bei Jesus Heil, Heilung, Annahme und Liebe. Er ist der Anker in der Not für die Hilfe, die ich brauche. Eine neue Hoffnung kommt in mein Leben, eine Freude. Ich habe einen neuen Freund, Jesus. Ich bin errettet. Wir fangen an, Freunde einzuladen und wir sind total lernbegierig. Wir gehen zu jeder Veranstaltung, die es irgendwie gibt, um irgendwie mehr zu lernen über Jesus. Kommt eine Freude im Leben, Friede, eine neue Gelassenheit. Gott überrascht uns manchmal einfach so mit so einem Geschenk. Wir haben gar nichts gemacht und irgendwie passiert was Positives. Boah, wir haben ja gebetet. Super. Und dann stellen wir fest, das hält nicht an. Dann stellen wir fest, vielleicht hast du eine Beziehung und merkst, was ist denn das? Ich habe doch jetzt Jesus als Retter, aber habe immer noch Beziehungsprobleme. Oder du bist krank und merkst, jetzt habe ich dreimal gebetet, ich bin immer noch nicht gesund. Das funktioniert ja gar nicht mit diesem Jesus. Also es braucht ein neues Ja. Und ich mag das Bild auch. Und da sehen wir Jesus und jemand, der sich zu seinen Füßen hinsetzt. Ein Ja zu Gott als Herr. Ich bin Nachfolger. Ich gebe mich Jesus hin. Aber wie fängt es an? Indem ich mich hinknie und Jesus zuhöre. Indem ich von ihm lerne, weil Jesus möchte ja mein Leben verändern. Es geht nicht darum, dass er irgendwie mir Regeln geben möchte, sondern er möchte in mein Herz hineinkommen und es fängt an mit einer neuen Identität. Wer bin ich überhaupt? Ich glaube, das Joch kann ganz kompliziert und hart werden, wenn wir nicht die Veränderung im Herzen erleben. Wenn du merkst, ich bin geliebtes Kind Gottes. Ich bin wertvoll. Nicht, weil ich was tue oder leisten muss oder gut aussehe. Ich bin wertvoll, weil ich geliebt bin, so wie ich bin. Und das kann herausfordernd, aber lebensverändernd sein. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Renovierung bzw. Sanierung. Und ich kann nicht sagen, ich war da involviert. Es war komplexer als gedacht, herausfordernd, nicht einfach. Jetzt kommt ihr rein und denkt, oh, super Café, sieht alles schön aus. Ja, ich weiß noch den Moment, als wir im Foyer standen, also beim Eingang, nach oben geguckt haben und du konntest den Himmel sehen. Und da war so eine Plane und dann konntest du die richtig hören, wie sie im Wind so geflattert ist. Und dann war das ein Riesenprozess, diese Erneuerung des Hauses. Jedes Zimmer wurde fast erneuert. Manche Zimmer mussten saniert werden. Ich habe gelernt, es gibt Einlegehängebalken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Café, wo ihr seid, war der Boden so schlecht, wir mussten neue Einlegehängebalken einfügen. Jetzt sieht es so schön aus. Aber warum sieht es schön aus? Weil es viel Investment und Erneuerung gebraucht hat. Jesus möchte nicht nur reinkommen und unser Retter sein, er möchte reinkommen in unser Leben und es umgestalten. Wenn ich das Bild vom Haus nehme, dann habt ihr ein Lebenshaus im Herzen und Jesus sagt, ich möchte hineinkommen in dein Lebenshaus, in jedes Zimmer und ich will es umgestalten. Ist das herausfordernd? Ja. Mag man das immer? Nein. Es ist ein Prozess der Renovierung oder Sanierung unter der Leitung Gottes. Und das ist das zweite Jahr. Das erste ist, ja, Gott ist mein Retter. Das zweite Jahr ist, Jesus, du darfst und sollst mein Leben gestalten und verändern. Es ist eine Liebesbeziehung mit Anerkennung des Herrschaftsanspruches von Gott. Es bedeutet, dass wir Gott ganz im Zentrum unseres Lebens lassen und ihm und seinem Wirken Raum geben. Bisher hieß es jetzt, ich um mein Leben, auch in der Rettung, es viel geht es um mich selbst so, ich bin errettet. Ne? Jetzt geht es plötzlich, Gott, ich um mein Leben. Gott, ich um meine Arbeit. Gott, ich um meinen Körper. Mein Denken verändert sich. Neue Werte, neue Ziele. Und plötzlich wird aus dem Ich ein Sein. Also meine Ziele, seine Ziele. Meine Wege, seine Wege. Und jetzt habe ich meine Seiten durcheinander gebracht. Danke für die Geduld. Meine Sorgen, seine Sorgen. Meine Gesinnung, seine Gesinnung. Meine Gedanken, seine Gedanken. Also was Gott möchte, er möchte dein Herz verändern. Und wenn sich dein Herz verändert, dann verändert sich auch dein Leben. Seine Werte werden zu meinen Werten, seine Ziele zu meinen Zielen. Ist der prinzipielle Wechsel vom Mein zu Sein. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Immer wieder Ja zu sagen, Gott sagt, ja, du darfst in mein Lebenshaus hineinkommen. Du darfst in jedes Zimmer hineinkommen. Und dann gibt es Zimmer, ey, die haben wir abgeschlossen. Dann gibt es Zimmer, die sind nicht nur abgeschlossen, da sind noch 5 Schlösser drumherum. Und ihr sagt, hey, mein Joch ist sanft, mein Weg ist leicht, ich bin gütig, freundlich, gnädig. Ich würde gerne in dein Zimmer reinkommen und es umgestalten. Was Jesus nicht macht, er nimmt kein Dynamit, legt das vor die Tür und dann sozusagen fliegt die ganze Tür in die Luft und dann sagt er, yes, ich mein's doch gut mit dir, jetzt lege ich mal los. Und dann kommt da so eine Kolonne Bauarbeiter und legt los. Sondern Jesus wird dich fragen, er wird dich liebevoll fragen, aber du bleibst in dem Sinne Herr der Schlüssel. Du entscheidest, ob du sagst, Jesus, ich gebe dir diesen Schlüssel. Jesus, ich lasse mich auf deine Wege ein. Und wie gesagt, es gibt die großen Entscheidungen, aber jeden Tag gibt es ganz viele kleine Entscheidungen, wie ich gesagt habe, die ich immer wieder neu treffen muss. Sagen, ja, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Du bist mein Herr. Der Gründer der Fackelträger, Walter Ian Thomas, hat Folgendes gesagt. Wenn du dem Heiligen Geist das Recht einräumst, in deinem Herzen die Herrschaft Jesu Christi wieder aufzurichten, dann verlierst du das Recht, nach deinem eigenen Willen zu leben und zu tun, was in deinen Augen recht ist. Das ist ein bisschen sperrig formuliert, ein bisschen kantig, aber ich fand das richtig gut. Gott möchte was Neues in deinem Leben entwickeln. Aber er braucht dein Ja dazu. Dann gibt es ein drittes Ja. Und dazu gibt es keine Folie, weil die Folie irgendwie auf dem Weg verloren gegangen ist. Aber das dritte Ja ist sozusagen wieder der Kreis. Und dann seht ihr zwei Personen, die einen Weg gehen, also die fröhlich unterwegs sind. Und das ist das Ja zu Gott als Auftraggeber. Ich bin ein Gesandter, ich gehe hin. Ich gehe mit Gott in die Welt, weil Nachfolge kein Selbstzweck ist. Du musst nur die Jünger anschauen, dann merkst du, die werden plötzlich gesandt. Gott ist nicht nur dein Problemlöser, der hauptsächlich dir und deinen Wünschen dient. Wie heißt das noch im Vater unser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also Gott möchte dich senden. Das ist ein Ja, wozu du Ja sagen musst. Wenn du möchtest. Ich mag den Vers in Jesaja 6, Vers 8. Da wird der Prophet Jesaja berufen. Der Herr sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja rief, ja, hier bin ich. Sende mich. Gott sucht heute genauso Boten, die sagen, ja, ich lasse mich senden. Wo will er dich hinsenden? Na, da, wo du unterwegs bist. Er will dich senden in deine WG, in deine Familie, in die Schule, in die Uni, in die Arbeit. Wenn du Fußball spielst in einer Gruppe, er sendet dich überall dahin, wo du unterwegs bist. Und er möchte auch da mit dir gestalten, nicht nur dein eigenes Leben, auch wenn du rausgehst und unterwegs bist. Und das ist ein Ja, wo ich gemerkt habe, das ist herausfordernd. Es ist nicht immer bequem. Gott wird dich aus deiner Komfortzone herausholen. Es ist auch ein Ja zu Gottes Zukunft. Ich weiß nicht, ob welche gerade fertig sind mit Schule oder fertig sind mit Uni oder irgendwie so einen Lebensumbruch haben oder vielleicht bald in Rente gehen. Und Jesus sagt, hey, ich habe eine gute Zukunft für dich. Ich würde gerne mit dir darüber reden. Er klopft an. Er nimmt kein Dynamit und sagt, boah, du gehst in Afrika oder keine Ahnung was. Aber ich weiß, dass für jeden, der sozusagen in die Zeit der Rente in Anführung kommt, einen Plan hat. Und das gilt natürlich für jeden Umbruch, den du im Leben hast. Und sagen wir, okay, ja, ich bin bereit. Zum Beispiel wir als Family, wir wollten eigentlich nicht so nach Berlin. Das war nicht unser Top Nummer 1 Plan. Ich habe lange im christlichen Verein gearbeitet, da haben wir so ein Zentrum gehabt, wo Schulungen stattgefunden haben, Camps und so weiter. Lange Geschichte kurz gemacht, wir mussten das aufgeben oder wollten es aufgeben. Und dann hat jeder Dienst, jede Familie gebetet, wo geht's hin? Und bei uns war schon klar, wir wollen im Großraum Norddeutschland bleiben. Und es gab dann nirgendwo einen Dienst von Jugend an der Mission, wo wir mitgearbeitet haben. Von daher haben wir nach Gemeinden gesucht, wo wir uns irgendwie so ansiedeln können. Und hatten dann Hamburg, Hannover, Braunschweig, Berlin. Einen habe ich vergessen. Ich glaube, noch eine Stadt im Blick. Und Berlin war so, also nicht die Top-Notch sozusagen Version von uns. Meine Frau kommt aus der ehemaligen DDR, von der war für sie Berlin jetzt auch nicht so behaftet mit, das ist die Stadt, wo man irgendwie unbedingt hin möchte. Und wir haben dann ganz sachlich so, welche Argumente gibt es dafür und dagegen. Und dann habe ich Gott gesucht und gesagt, Gott, wo möchtest du uns haben? Dann hat Gott angefangen zu sprechen und es war klar, es ist Berlin. Und dann ist die Frage, sage ich ja zu dem? Also man kann ja auch argumentieren, boah, Berlin, ey, unsere Tochter, wo soll die denn da hingehen? Und wo wohnen wir denn überhaupt? Und Moloch, Großstadt. Aber vielleicht will Jesus einfach nur dein Ja haben und sagen, ja, wenn du das möchtest, dann mache ich das. Warum? Weil du gut bist, weil du gütig bist, weil du sanftmütig bist und weil du eben anders bist als alle anderen Leiter oder Meister oder Chefs oder auch Herren, die wir haben können. Also haben wir uns nach Berlin aufgemacht. Ich wäre nie Pastor geworden in der Lukas-Gemeinde, gehe ich von aus, wenn wir damals nicht Ja gesagt hätten zum Umzug nach Berlin. Von daher gebe ich euch gleich die Möglichkeit, wenn wir Lobpreis haben, dass ihr Ja sagen dürft in eurem Leben. Vielleicht sind Leute hier, die noch gar keine Christen sind und du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte, dass Jesus mein Erretter wird. Das ist heute die Chance. Vielleicht bist du aber auch schon Christ und sagst, Mann, ich merke eigentlich, da gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht Ja zugesagt habe. Zimmer, die du abgeschlossen hast. Oder wir leben ja in einer Zeit, wo wir sehr wichtig sind, habe ich ja probiert zu erklären. Wir haben einfach keinen Bock. Wir haben keinen Bock darauf. Und da bin ich mal relativ klar, wenn du die Verheißung von Jesus sehen willst, dann müssen wir auch Jesus Wege gehen. Das ist relativ einfach. Also es ist nicht, dass Gott dir trotzdem keinen Frieden gibt und so, ne? Aber es gibt Punkte, wo er auf dich wartet. Und einfach wartet. Und dann darfst du entscheiden, ja, ich möchte diesen Bereich geben. Und vielleicht ist ein ganz kleiner Bereich, vielleicht ein großer Bereich, aber du hast heute die Möglichkeit, Ja zu sagen, in dem Sinne, Jesus Schlüssel zu geben. Vielleicht ist ein größerer Schlüssel für einen Lebensbereich, vielleicht auch nur ein kleiner Schlüssel, wo du merkst, ich möchte in Jesus geben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Oder der Schritt zu sagen, stimmt, meine Zukunft, die habe ich bisher immer nur aus meiner Perspektive angeguckt. Wie kann es mir gut gehen? Wie kann ich den nächsten Karriereschritt machen? Wie kann ich das Optimale rausholen? Die Fragen hat Jesus nie gestellt. Jesus hat einfach die Frage gestellt, Papa, was möchtest du? Und ich sage nicht, dass der nächste Karriereschritt nicht dran sein kann. Ich sage lediglich, dass Jesus eine andere Frage gestellt hat. Wo die dann hinführt, das weiß ich nicht. Und da bin ich auch wieder bei den Fragen von letzter Woche. Wonach richte ich mein Leben aus? Also wenn du nicht Ja zu ihm sagst, dann sagst du einfach Ja zu was anderem. Das mögen wir ja nicht, ne? Wir denken dann einfach, das ist neutral. Nee, wenn du sozusagen Nein sagst, dann sagst du zu was anderem Ja. Das ist einfach die logische Schlussfolgerung. Oder beim Kompass, was ist dein Norden? Wonach richtest du dich aus? Und ich glaube, wir müssen immer wieder neu Ja sagen. Jesus, ja, ich möchte mich nach dir ausrichten. Von wem lerne ich? Was zieht dich eigentlich? Jesus wird dich gerne ziehen, wenn du ihn lässt. Oder zurück zum Joch. Mit wem bist du im Joch unterwegs? Und wir haben das heute so, die Bändchen kann schon nach vorne kommen. Wir haben das Kreuz, ihr seht schon, da sind ganz viele Umschläge dran. Und wir werden während der Lobpreiszeit einfach die Möglichkeit geben, dass du einen Brief schreiben kannst, einen Brief an Jesus. Und dass du bewusst sagen kannst, Jesus, ich möchte diesen Bereich, ich habe ja gerade alles gesagt, einfach geben. Und die Lieder gehen jetzt alle auch so um diese Frage, wem gebe ich mein Leben? Das erste Lied ist Jesus mein Mittelpunkt. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe da hinten extra Zettel und Briefing in der Hand, da oben rechts und da oben links, damit ihr nicht alle erstmal runterlaufen müsst, um irgendwie hier hinzukommen. Und ich würde mich auch freuen, wir haben ja ein bisschen Platz im Gottesdienst. Wenn, vielleicht könntet ihr beten hier links und zwei andere Beter da rechts. Weil manchmal ist es gut, wenn du das so persönlich festmachst, das nochmal vor jemand anderen festzumachen. Sagen, Jesus, ich gebe dir das. Und die beten dann für dich und segnen dich. Von der, vielleicht könntet ihr, Katanex, da rechts stehen und ihr da links. Und sonst einfach noch ein paar Stühle weg, wenn wir Platz brauchen. Haben Ferien, sind wir ein bisschen flexibler. Gott ist gut. Und was ich mir so wünschen würde, ist, dass du jetzt auf den Heiligen Geist hörst. Nicht auf ein schlechtes Gewissen, dass du vielleicht jetzt hast von mir, der irgendwie probiert zu motivieren. Das mache ich natürlich, ist mir auch bewusst. Aber eigentlich möchte ich, dass du einfach jetzt Zeit mit Jesus verbringst. Und er kennt dein Leben. Der weiß ganz genau, was für dich der nächste Schritt ist. Und dass du einfach hörst. Und vielleicht klopft er bei dir irgendwo an. Und dann wäre meine Ermutigung, nimm den Brief, fang an, dein Gebet aufzuschreiben. Du kannst aber einfach dich fürs Kreuz hinknien und sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben oder ich gebe dir den Bereich. Kannst du dich beten lassen? Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, durch und durch. Und wenn du sagst, dass du ein Joch hast, was wir auf uns nehmen sollen, dann sind das deine guten Wege. Und trotzdem merke ich in meinem Leben, ich habe manchmal keinen Bock auf deine guten Wege. Ich will mein Ding machen. Und du kennst mein Herz, du kennst unser Herz. Und ich möchte beten, dass du hineinkommst in diese Zeit der Anwendung. Dass du unser Herz berührst. Dass du uns veränderst. Dass du uns deine Perspektive zeigst. Und dass du uns Mut gibst, Ja zu sagen zu deinen Wegen. Türen zu öffnen, dir Bereich unseres Lebens zu gehen, weil du ein Heiland bist. Du willst heilen. Du willst wiederherstellen. Du willst Neues gestalten. Und Heiliger Geist will ja einfach dir die Zeit geben. Komm jetzt, füll du den Raum aus. Sprich du zu uns.